Ich habe ein bisschen Angst jetzt.
So, denn macht doch Spaß.
So. Ja, Hallöchen, da sind wir wieder.
Hi.
Und zwar zu einer weiteren stefanlosen Folge, der aber doch irgendwie diesmal dabei ist, denn er hat uns zwei Songs übermittelt, denn wir machen eine neue Folge unserer Reihe Songs aus der Hüfte oder Ich möchte Sex mit dir, also sechs wie die Zahl. Und sechs Stücke gibt es heute, die wir aus der Lameng uns ausdenken, weil wir vielleicht nicht unbedingt einen Song, also einen Sendungskontext haben, in dem wir das packen möchten. Und da stellen wir heute sechs Beispiele vor, die wir uns sorgfältig ausgewählt haben. Und der Raul sitzt mir gegenüber, hat sich zwei Dinge überlegt. Und der Stefan hat uns auf einem Zettel Notizen hinterlassen für zwei Stücke. Und der Jim, das bin ich, der hat sich auch zwei überlegt und der beginnt auch mit einem dieser Stücke. Und es war mir ein Bedürfnis, dieses Stück jetzt endlich mal vorzubringen. Ich weiß nicht, ob es in der allgemeinen Musikwelt riesige Beachtung bisher gefunden hat in dieser Fassung. Das ist für mich die meilenweit bessere Fassung, nämlich das Original eines Stückes, was wir sonst nur von Janis Joplin kennen. Auf ihrem Big Brother and the Holding Company Album veröffentlicht. Und zwar ein Jahr später als das Original, das von Jerry Ragovoy und Burt Burns, einer der ganz großen Produzenten der 60er vor allen Dingen, 1967 geschaffen wurde mit einer fantastischen Stimme von Irma Franklin. Und Irma Franklin ist 1938 geboren und die älteste der Schwestern um Aretha Franklin. Also sie ist die ältere Schwester von Aretha. Und sie hat das Original eingespielt. Und da hören wir jetzt rein und dann möchte ich mal deine Meinung hören dazu. Bitteschön. Leite mal, ehe ich meinen eigenen Sermon dazu bringe, mal rüber zu dir, mal sehen, was du dazu sagst.
Oh, ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Nein.
Also, ich habe zunächst überlegt, wann haben wir das letzte Mal über sie gesprochen?
Also, meinst du über Janis Joplin?
Über Janis. Und zwar bei meinen posthumen Alben. Ne? Da habe ich ihr Pearl-Album besprochen. Da hast du ein paar sehr schlaue Sachen über sie gesagt, dass sie nämlich manchmal ein bisschen das übertreibt. Ne? Und genau. Dann auch gesagt, du magst es eigentlich, wenn man die Stimme nicht so manieriert einsetzt. So ungefähr.
Ja, dann so übertrieben gequetscht, so auf schwarz getrimmt, aber nicht schwarz sein. Sie hat ja eine gute Rockstimme gehabt, aber immer wenn sie, jetzt komme ich ja schon mit meinem Sermon,
ich bin auch gleich fertig. Also super spannende Idee hier, ihre große Schwester von Aretha Franklin anzuholen mit einem Song, den ich in dieser Version nicht gekannt habe. Ich kenne nur die Version von Janis Joplin. Ich finde ihn sehr spannend, sehr interessant, etwas anders an den entscheidenden Stellen, sehr viel souliger. Das Einzige, was ich dir nicht beantworten kann, da brauche ich ein bisschen Zeit, ob er mir besser gefällt als das Janis Joplin-Original, weil das so unvergleichbar mit ihr halt verbunden ist.
Für mich eben nicht. Also ich kannte das Stück hier relativ früh. Mhm. Und das ist so ein gutes Beispiel, dass viele der bekannten Songs, die dann auf einmal über eine weiße Community total bekannt wurden, schwarze Songs sind eigentlich. Und ich meine, über die stimmlichen Unterschiede brauchen wir uns jetzt hier nicht groß verständigen, glaube ich. Das liegt brutalst auf der Hand. Also man kann die Eigenständigkeit der Stimme von Janis Joplin feiern und auch die Intensität, mit der sie ihre Performances rübergebracht hat, mit völliger Hingabe und bis zur Erschöpfung sozusagen. Auf der anderen Seite, es muss für mich nicht immer eine perfekte Stimme sein, aber dieses, du musst dir mal die, es ist ja auch schwierig zu singen hier, dieses Stück, und sie kriegt es einfach nicht gebacken, diese Höhen. Das wird immer total verknarzt. Das klingt dann wie so ein armer Frosch, der irgendwie gequält wird. Ich weiß es nicht. Das ist, ich will jetzt keinem zu nahe treten, der ein riesen Janis Joplin-Fan ist. Aber mir haben die Sachen immer gut gefallen, wenn sie eben an den Stellen, die sie so nicht hinkriegt, nicht immer so gedrückt hat. Ja. Und dieses Gedrückte dieser Stimme, dieses total Knarrige dann, das finden vielleicht manche ganz toll, aber das klingt im Vergleich zu dieser Version geradezu lächerlich fast manchmal. Mhm. Nämlich, weil sie es auch nicht hinkriegt, das so hinzukriegen, wie sie es eigentlich haben will. Und sie hat ihre anderen Vorzüge gehabt, habe ich ja schon erzählt, aber hier wird mal durchexerziert, wie das eigentlich funktioniert. Nämlich, das ist eine Soul-Nummer von einer Frau, die extreme Gospel-Erfahrung hat, die eine Monsterstimme hatte, genauso wie ihre Schwester. Und gar nicht so viel Erfolg. Sie hat dann irgendwann in den 70ern, hat sie dann irgendwann aufgehört, Musik zu machen. Und für mich eine Künstlerin, die mit dieser Version viel, viel, viel bekannter sein müsste und mit vielen anderen Sachen, die sie gemacht hat. Sie hat tolle andere Soul-Nummern eingespielt. Dafür nervt mich immer, wenn dann irgendwer, ob das jetzt Amy Winehouse ist, die auch eine tolle Stimme hatte, aber nur weil sie dann schwarz klang, dann so immer abgefeiert wurde, das finde ich irgendwie seltsam, muss ich sagen.
Okay, okay.
Da müsste man viel mehr Kredit an die vielen, vielen Frauen bringen, die auch bei den ganzen großen Rockbands dann in den Background-Gesang eingesetzt wurden, Monsterstimmen hatten, zum Teil nur wenige Veröffentlichungen unter ihrem eigenen Namen, wenn überhaupt, dann kaum Knete dafür gekriegt, immer verarscht worden bei den Verträgen und so weiter und so weiter. Also hier ist für mich, das ist, so muss es klingen. Was ich an der Version von Big Brother and the Holding Company gut finde, ist der Rockkontext, also dass sie eigentlich ein gutes Cover gemacht haben, auch mit einem schönen Gitarren-Solo und so weiter, aber den Gesang, naja, da habe ich meine eigene Meinung.
Ja, okay, okay, ich sehe schon, du hast Schaum vorm Mund. Ich wage nicht weiter was zu sagen, ich muss mir die Janis Joplin-Version einfach nochmal genauer anhören, aber das war schon toll, was du hier vorgespielt hast, also, ohne Zweifel.
Ich habe überhaupt keinen Schaum vorm Mund, wie gesagt, so. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung, aber wie gesagt, diese Version, die überall gefeiert wird, das ist für mich natürlich meilenweit die schlechtere, aber sie hat im Rock-Kontext, ist das eine gute Version. Der Gesang, das ist für mich schwierig.
Ja. Okay.
So.
Alles klar.
Ich bin durch mit meinem ersten Song.
Wow, schon sehr emotional. Wir kommen zum zweiten Song und zwar, Stefan, ich gucke dich jetzt an und du hast uns auch was mitgebracht. Ich werde das jetzt wieder vorlesen. Hallo ihr zwei. Ist das nicht ein herrliches Vermissen? Ich hoffe, ihr vermisst mich nicht so sehr, wie ich euch vermisse. Ich habe Musik mitgebracht, um unsere Stimmung zu heben. Wieso denn? Die Stimmung ist doch gut eigentlich, oder? Gleich hören wir ein Stück aus Anouar Brahems neuestem Album After The Last Sky. Und du scheinst es zu kennen, ja? Okay.
Jo, ist das nicht ein Oud-Spieler?
Er ist ein tunesischer Oud-Spieler und Komponist, der die traditionelle Rolle dieser arabischen Gitarre modernisiert und sie mit westlicher Musik, besonders Jazz, kombiniert. Anouar Brahem ist ein moderner Musiker mit tiefen Kenntnissen der traditionellen arabischen Musik, die er in seine Werke einfließen lässt. Ich besitze 3 seiner LPs, eine ist besser als die andere. Sein Debütalbum Barzak, Le Pas du Chant Noir und das aktuelle Album, das ich erwähnt habe, sind fantastisch. Seine abwechslungsreiche Musik gefällt mir sehr, vor allem die Dynamik, die daraus entsteht. Lasst uns bitte den Titel After the Last Sky aus dem Jahr 2025 reinhören. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke.
Ja, ich auch. Aber wie gesagt, ich habe diverse Scheiben von ihm. Der ist auch auf ECM zum Beispiel verlegt worden und hat sehr unterschiedliche Platten gemacht. Und die neueste kenne ich noch gar nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, wir müssen leider raus. Ich habe mir parallel jetzt gerade mal Discogs aufgemacht, um über die neue Platte, von der ich bisher noch gar nichts wusste, mal zu schauen, wer spielt da überhaupt mit. Wir haben jetzt ein Stück gehört, wo wichtige Vertreter, die sonst auf der LP vertreten sind, gar nicht jetzt zu hören waren oder erst im Verlauf des weiteren Songs jetzt irgendwie in Erscheinung treten. Mich spricht das total an. Ich bin Fan von Anwar Brahim und finde eine seiner Platten besonders toll. Das ist die Vorgängerplatte, die allerdings 2017 schon erschienen ist, auch auf ECM, dem bekannten Münchner Jazz-Label und Weltmusik-Label, muss man fast sagen. Blue Macams hieß das Album, ein unfassbar fantastisches Album. Wer kontemplative, gute, jazzorientierte Musik hören möchte, mit einer Oud-Begleitung oder als Oud, als Lead-Instrument in einer fantastischen, in so einem Zusammenspiel auch mit Klavier und vielen anderen Dingen, E-Bass und so weiter. Das passiert hier offensichtlich auch, denn er spielt wieder zusammen mit Django Bates und Dave Holland ist am Bass, wie ich vermute, und Anja Lechner, schätze ich mal, am Piano. Also 2025 erschienen, muss ich mir unbedingt reinziehen. Hm. Was ist dein Eindruck?
Ja, ich kann dazu im Moment so noch nichts sagen. Meine erste Frage ist, was ist denn Oud überhaupt? Was ist das?
Das ist so eine arabische
Laute.
Seiteninstrument.
Ah, okay. Das, was man jetzt gehört hat.
Genau.
Das hat aber für meine ungeübten Ohren mit der arabischen Musik, die ich bisher kannte, gar nichts zu tun. Also ich konnte da nichts wiedererkennen.
Also Oud ist ein super bekanntes Instrument im arabischen Raum. Also eins der bekanntesten, um nicht zu sagen. Ich meine, wir können ja mal gerade schauen,
und was finde ich zu Oud. Und das ist aber, das wird arabische, orientalische Musik eingesetzt, aber die Musik, die habe ich jetzt hier nicht identifizieren können. Ich hätte auch nicht auf Anhieb sagen können, das kommt aus dem Ecke Nahen Osten, die Musik.
Ach so, nein, ich meine, also vor allen Dingen diese Platte, die ich eben benannt habe, er nimmt Einflüsse aus allen möglichen Bereichen und fummelt da seine Sachen zusammen. So. Und das wird auch hier so sein. Ich meine, ich habe die Schabe ja noch nicht gehört und wir haben auch den weiteren Verlauf des Songs jetzt nicht gehört. Mhm. Aber Oud selber, das hatte ich eben so verstanden, dass du die Oud nicht in diesen arabischen Raum verorten wolltest. Aber das, glaube ich, meintest du gar nicht.
Nein, das meinte ich nicht. Nein.
Genau. Also wie auch immer, jedenfalls, ich verweise, wie gesagt, auf diese Makam-Platte von 2017, die ich sehr gut kenne und schätze, ein Meisterwerk für mich. Und auch im Zusammenspiel mit den anderen Musikern, unter anderem Django Bates, auch da schon sensationelles Teil und die neue, das wird meine Aufgabe sein, okay, sich darum zu kümmern.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Und dieser Anwar Brahim ist ein sehr bekannter Musiker.
Ja, genau. Der ist hier in Deutschland höchstwahrscheinlich vor allen Dingen über seinen Kontakt mit ECM bekannt geworden. Aber ich müsste jetzt selber nochmal in Discogs gucken, ob er früher auf Enya oder anderen Labels schon irgendwie aktiv war. Das ist alles durchaus denkbar. Ich kenne ihn persönlich selber nur in Anführungsstrichen über ECM-Scheiben. Mhm. Aber ein toller Spiel, also ein Mensch, der das wunderbar beherrscht und das eben nicht nur im arabischen Kontext produziert, sondern im Zusammenspiel mit anderen Einflüssen da tolle Platten
macht. Naja, spannend. Ja, für mich ganz neu wieder. Ganz ja, neue Musik. Noch nie.
Also man muss auch sagen, dass dieser kurze Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, der spiegelt in keiner Weise das wieder, was in diesen Songs passiert. Da gibt's noch ganz viel mehr. Da kommt ja wie gesagt ein Klavier ins Spiel, da kommt ein Bass ins Spiel, also ein Kontrabass und so weiter. Und dann zaubern die da luftige, tolle Sachen zusammen.
Mhm. Ah ja. interessant. Ja, okay, ich komme zu meinem ersten Song. Ich möchte das Ganze überschreiben mit dem Titel Strawberry Minnesota Forever.
Oh ja.
Sagt dir das schon was? Klingelt's bei dir, was das sein könnte?
Strawberry Minnesota Forever. Nö.
Okay. Es geht um ein Musikprojekt.
Also Prince. Nein, das ist ja so.
Minneapolis meinst du?
Ja.
Es geht um ein Musikprojekt, das Indie-Rock, Bildung und die Beatles auf charmante Weise verbindet. Das sogenannte Minnesota Beatle-Projekt wurde vom gemeinnützigen Verein Vega Production 2009 ins Leben gerufen. Und Ziel dieses Projektes war Musik- und Kunstunterricht an öffentlichen Schulen im Bundesstaat Minnesota zu fördern. Wo liegt Minnesota? Wissen wir das?
In den USA, meinst du?
Ja, ein bisschen hoch oben.
Ja, ein bisschen
Kanada,
kühl.
Kanada, ein bisschen kühl dort. Hat ganze 5 Millionen Einwohner.
Also ein bisschen an den Seen da.
Ja, genau. Und ja, und dann ist tatsächlich von 2009 bis 2013 jedes Jahr ein Sampler erschienen mit Beatles-Covern. Insgesamt 5 an der Zahl. Und auf diesem Samplern waren nur lokale Künstler aus Minnesota. Entweder in Minnesota geboren oder in Minnesota ansässig.
Okay.
Sehr spannend, ne? Und ein zentrales Konzept dieses Projektes war, die lokale Musikszene zu fördern, lokale Schulen zu unterstützen. Und Ende 2013 endet das Projekt mit dem Ergebnis, dass 100% der Einnahmen direkt in Bildungsprojekte geflossen sind. Über 20.000 Schüler und Schülerinnen haben davon profitiert.
Direkt in die Taschen von Paul McCartney geflossen.
Nein, was ich einfach wirklich fantastisch finde. Und dieses Projekt hat auf eine ganz besondere Art und Weise gezeigt, wie eben das kulturelle Erbe der Beatles kreativ neu interpretiert werden kann. Und eben man damit auch eine nächste Generation mit Beatles-Musik infizieren kann, was ich ja immer ganz toll finde und auch mit diesem Podcast versuche. Und es auch zeigt, dass Indie-Rock und Beatles super zusammengeht. Passt so. Sehr gut.
So. Du bist der Botschafter des Paul.
Ja. Und zwar, ja, ich habe eben von lokalen Künstlern gesprochen. Also die meisten kannte ich nicht. Es würde mich jetzt wundern, wenn du nix und sagst, ja, kenne ich.
Natürlich.
Ja, hier, die bekanntesten, die ich vorher schon kannte, Corey Chisel and the Wandering Star.
Kennst du nicht.
Dann haben wir noch Nicholas David Mrozinski.
Wer kennt ihn nicht?
Mason Jennings, nope. Cloud Cult, Helly Bonar, The New Standards und Jerry Messersmith.
Alle völlig bekannt.
Alle völlig bekannt, genau. Ich habe, für mich also dieser Sampler einer der besten oder wenn nicht sogar der beste Sampler mit Indie-Rock-Beatles-Covers überhaupt.
Kleiner Einschub, hast du gerade Messersmith gesagt?
Messersmith.
Das ist ein toller Hinweis, dass gerade in Minnesota gibt es ja unfassbar viele Deutsche, die da auch die dahin emigriert sind vor 100, was weiß ich, wie viele Jahren. Und dann haben sie sich offensichtlich eingeenglischt mit ihrem Namen.
Aber Messer haben sie behalten, ne?
Das Messer haben sie behalten.
Ja, genau. Ja, und jetzt habe ich überlegt, stelle ich dir jetzt bekannte, nette, originelle Indie-Cover vor von Songs, die du mehr oder minder kennst, wo du sagst, oh, das ist ganz originell, oder mache ich es ein bisschen anders? Weil da gibt's viel zu entdecken. Und da ich eben erwähnt habe, es gibt auch Schülerbands, die dort aufgetreten sind. Es gibt auch ein Schulorchester, was da zu hören ist. Und ich rede vom Bloomington Jefferson Highschool Orchester, die mit einer Brillanz, mit einem Herzblut den Song She Loves You von den Beatles eingespielt haben. Und das geht einem echt das Herz auf. Man muss sich vorstellen, wahrscheinlich haben die wochenlang geübt und die ganzen Sections gegeneinander gespielt und verglichen. Und der Schlagzeuger wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht. Und als dann der Tag der Aufnahme war, waren sie wahrscheinlich alle super nervös und dann super happy, dass das so gut geklappt hat. Ich finde, das hört man ganz toll in She Loves You von den Bloomington Jefferson High School Band.
Also, She Loves You ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von den Beatles. Hier in einer sympathischen Schulversion aufgenommen und ich glaube, man würde dem Orchester noch gerechter werden, wenn man das noch besser aufgenommen hätte. Ich glaube, die waren nicht in der Lage, die einzelnen verschiedenen Gruppen, die da jetzt irgendwie zum Sound beigetragen haben, angemessen unterzubringen im Sound und zu mischen. Ich glaube, wenn du das live gehört hast, dann hat das richtig gerockt und ist lustig. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Lounge-Version neulich aus der Ramones-Sendung.
Ja, also ich finde es herzallerliebst und die rasen durch diesen Song, ne? Und gucken, dass keiner rausfällt. Also ich musste wirklich laut lachen, als ich gehört habe. Ich finde das wirklich ganz, ganz lieb, ganz toll. Ich kann mir vorstellen, dass die alle, die daran mitgewirkt haben, heute noch tierisch stolz darauf sind.
Also ich fand die Arrangements auch gut geschrieben. Ja. Also das war gut und deshalb hätte er es auch verdient gehabt. Also wenn der, wie heißt dieser Typ, der Zimmer, der dieser unserer, wenn man da ins Studio gegangen wäre mit diesem Filmmusik-Maestro und man hätte die alle super aufgenommen, dann hätte das richtig amtlich geklungen. Ja, und so wirkt das eben wie eine Schulaufführung.
Der Hans, der Zimmer.
So, der Hans, siehste. Mhm. Und ich fand das auf jeden Fall anregend und gut.
Süß, ich fand das, ja. Ja, das gibt so ein bisschen ein gewisses Gespür, wie diese Samples sind. Das sind wirklich herzallerliebst. Aber gleich gibt's noch ein zweites Beispiel.
So, okay. Und dann bin ich ja schon wieder bei meinem zweiten und auch letzten Song dann in dieser Sendung, weil wie gesagt, dreimal zwei Songs wird es geben. Und ich widme mich dem Filmkomponisten, Dirigenten und Arrangeur Peter Thomas. Und eigentlich kann ich mit diesem Beispiel, was ich jetzt vorspiele, überhaupt nicht gerecht werden, weil der ja seit Generationen unglaublich aktiv war und eine unheimliche Vielzahl an filmmusikalischen Sachen fabriziert hat, die auch jeder kennt, die absolut super bekannt sind. Ob das jetzt in Edgar Wallace Film, in Jerry Cotton Film, Raumpatrouille, Orion und der ganze Kram, alles von ihm. Der Mann ist Dezember 25 in Breslau geboren und ist dann 2020 in Lugano am schönen Luganer See dann gestorben und hat ein riesiges Oeuvre hinterlassen. Der war auch in Kriegsgefangenschaft und alles. 45 kehrte er aus dieser zurück nach Berlin und dann als Pianist hat er dann vor allen Dingen, wie viele dieser ganzen Jazzgrößen von Max Greger bis unendlich viele andere aus der Frühzeit des Jazz, die auch dann in Big Bands gespielt haben, hat man dann gerne in Clubs der vier Sektoren gespielt. Natürlich dann meist bei den Briten oder vor allen Dingen bei den Amis. Und aber wie gesagt, durch den unterschiedlichen Musikgeschmack lese ich hier von Russen, Amerikanern, Briten und Franzosen, hat sich diese Zeit für Thomas als besonders lehrreich erwiesen. Wie auch immer, er hat dann alle möglichen Ausbildungsgeschichten am Start gehabt, hatte dann Abschluss in den Fächern am Moorschen Konservatorium in Dirigieren, Tonsatz, Kontrapunkt und Blasmusik am Start gehabt, hat dann für alle möglichen amerikanischen Orchester gearbeitet und ist aber dann vor allen Dingen bekannt geworden, wenn er für Film, Funk und Fernsehen Sachen geschrieben hat. Und ob das jetzt irgendwelche Durbridge-Mehrteiler waren oder ob das alle möglichen Filme waren, wie gesagt, diese Edgar Wallace-Kiste und was weiß ich alles. Ich komme mit einem ganz anderen Song um die Ecke, aus den 70ern nämlich. Und man könnte unheimlich viel über diesen Peter Thomas sagen, der einer der großen Leute dieser deutschen Filmmusik ist. Aber ich widme mich einem Werk, wo sein Song, den ich jetzt hier gleich vorstelle, eine schöne Rolle spielt. Und zwar aus der 17. Folge von Derrick. Und ich lese mal auf der Seite von derrick-fanclub.de die kurze Inhaltsbeschreibung der Folge 17, die da heißt Tod des Trompeters. Derrick soll einen unbekannten Anrufer am Münchner Armeemuseum treffen. Der Mann will von einer geplanten Entführung wissen. Als Derrick und Klein ankommen, hören sie Hilferufe und Schüsse. Am Tatort finden die beiden Beamten die Leiche des jungen Trompeters Heinz Sorek. Plötzlich wird der Besitzer mehrerer Supermärkte entführt. Und dann geht's so weiter und so weiter. Jetzt ist ja die Serie Derek so ein Fall für sich. Die frühen Folgen finde ich noch ganz sehenswert und später wurde es dann, ging es so ein bisschen ins Unerträgliche. Auch diese Hölzernheit und dieses unfassbar Deutsche von dem Horst Tappert, das war schon unglaublich. Es ist ein bisschen erschreckend, dass das eine der erfolgreichsten Exporte ist der deutschen des deutschen Filmwesens in alle möglichen ausländischen Länder. Super erfolgreich. Für mich kaum zu begreifen. Vielleicht hat man das wirklich so als Deutsch dann irgendwie verstanden. Ich habe keine Ahnung. Die Erstausstrahlung dieser Folge ist am 2.8.1976 erfolgt. Und das Stück, was ich spiele, das findet sich auf einer schönen Platte, die noch gar nicht vor allzu langer Zeit, nämlich am 29.11.24 überhaupt erst erschienen ist. Und zwar eine Zusammenstellung von Peter Thomas Tracks. Die LP heißt Peter Thomas. Derek und der Alte, in Klammern, Music from the Original TV Series. Eine LP, die ich nur dringend empfehlen kann auf dem Label Allscore, die sich auch der Filmmusik gewidmet haben. Ich wollte ursprünglich eigentlich einen schönen Track von 1968, meine ich, wäre von Peter Thomas spielen, wo Senta Berger singt, Vergiss mich, wenn du kannst, aus einem Fernsehdreiteiler, der da, ich nannte Barbeck. Aber wir hören jetzt den Track Opium. Gibt's auch in einer schönen Coverversion, ist auf Marina Records 1998 mit leichten Breakbeats angereichert, erschienen als Peter Thomas vs. The Maxwell Implosion. Aber ich finde das Original noch besser und das hören wir jetzt. Wie gesagt, 1976. Bitteschön. Thomas hat sich dafür natürlich wieder die Elite der Studiomusiker ins Haus geholt und hat hier einen klasse Library-Track fabriziert. Was sagst du?
Spannend, sehr spannend. Also mit Derek kann ich das gar nicht so gut verbinden. Ich habe eher an die Straßen von San Francisco gedacht, muss ich sagen. Toller Song, hat dieses wunderbare 70er-Jahre-Touch, den es wirklich nur in den 70ern so gab, perfekt gespielt, eine leichte Funk-Gitarre war drin, ein Bläser war drin, die Damen, die im Hintergrund gehaucht haben, alles perfekt eingesetzt und also Peter Thomas ist natürlich ein Begriff, eine absolute Legende deutscher Filmmusik und du hast eben die ganzen Klassiker, größtenteils waren da viele Sachen aus den 60ern auch dabei. Ich habe mal so einen Sampler gehabt, absolut irre. Hat er nicht auch bei Winnetou die Winnetou-Sachen instrumentiert?
Nee, das war Böttcher, glaube ich.
Okay, dann lege ich da knapp daneben, aber man hätte es sich vielleicht vorstellen können. Aber ganz origineller Kopf, tolle Musik, ein wirklich schönes Beispiel auch nochmal auf das Album, wie du sagtest, vor kurzem erst veröffentlicht, kann man wirklich gerne hinweisen.
Es gibt
interessanter Mann.
Ja, freut mich sehr. Es gibt ein anderes Album, auf das ich gerne hinweise, und zwar auf dem wunderschönen, bei München gelegenen Label Tramp. Und da gibt's die frühen Soundbeispiele der frühen Versionen von Aktenzeichen XY ungelöst. Und zwar die Musik, die da im Hintergrund gespielt wurde. Also mal auf Tramp Records googeln und da einfach Aktenzeichen eingeben, dann wird man auf Bandcamp auf die Seite kommen. Da sind zwar nur, ich glaube, 30-sekündige Snippets am Start. Ich weiß nicht, ob die erste Version war super schnell ausverkauft. Die zweite ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ausverkauft. Irgendwo im Netz wird man vielleicht noch mal einen Song durchhören können. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich dringend machen möchte, weil auch bundesdeutsche Film- und Fernsehmusik zum Teil absolute Klasse hatten. Und auch in der DDR gab es tolle Musik da zum Teil. Und da werden jetzt manche Schätzchen gehoben. Das sind ja im Prinzip auch alles Library-Tracks. Fantastisch. Mhm. Und also die gesamte LP jetzt von Tramp in Sachen Aktenzeichen XY, meine Güte, Aktenzeichen XY ungelöst, ist fantastisch. Wie übrigens auch diese Scheibe Peter Thomas, Derek und der Alte, empfehlenswert ist, weil es gibt auch noch andere Highlights. Und aber das Lied Opium, was wir jetzt gerade gehört haben von 1976, das war mein Favorit. Und deshalb haben wir ihn jetzt hier gehört.
Sehr schön. Und jetzt passt es doch perfekt nochmal zu erwähnen, dass bei dem Intro von Tatort, wer am Schlagzeug sitzt?
Der Udo.
Der Udo Lindenberg sitzt am Schlagzeug. Aber ich denke mal, das werden alle wissen. Sehr schön. Wir kommen zu Stefan.
Ja.
Stefan, bist du bereit?
Ja.
Als nächstes kommt ein Stück von einem großen französischen Musiker, Francis Cabrel, der seit den 70ern bekannt ist. Er stammt aus dem Südwesten Frankreichs, aus Agen, ich hoffe, das stimmt so alles, und ist vor allem für ein besonderes Album bekannt, das er im Jahr 1994 veröffentlicht hat. Dieses Album heißt Samedi soir sur la terre.
Aha.
Samstagabend auf der Terrasse oder auf dem Planeten?
Auf der Erde? Man weiß es nicht.
Und enthält wirklich sehr gute Titel. Besonders hören wir uns den Song La Corrida an. Dieses Lied ist im Grunde genommen eine klare Aussage gegen die Corrida, also gegen den Stierkampf. Auf den ersten Blick mag das Lied vielleicht etwas naiv erscheinen, doch bei genauerem Hinhören erkennt man, dass es musikalisch sehr gut umgesetzt ist und der Text ebenfalls überzeugend ist. Im Refrain heißt es, ist diese Welt tatsächlich ernst? Bei der Realisierung und Produktion dieses Liedes hat er Nicolas Ray um Unterstützung gebeten. Nicolas Ray ist der Sänger der Gypsy Kings, einer großartigen Rumba-Flamenca-Band aus Frankreich. Ich dachte immer, die sind aus Spanien.
Dachte ich auch.
Ja. Am Ende des Liedes singt Nicola auf Spanisch in einem traditionellen Stil. Ich bin gespannt und freue mich auf ein bisschen Chanson zum Abschluss dieses Tages. Bis bald, macht es gut. Okay, dann hören wir jetzt mal rein.
Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens, je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas. Y otros toros. Y mataremos otros.
Ja, ziemlich fetter Sound übrigens. Hätte ich jetzt nicht mit den Gypsy Kings in Verbindung gebracht. Sehr französisch. Würde mich interessieren, mehr von der Platte zu hören. Mhm. Und ich habe irgendwas von Grab und so weiter gehört. Ich habe keine Ahnung, worüber jetzt konkret gesungen hat. Müsste man vielleicht sich nochmal erschließen. Stefan muss uns dann bei Zeiten mal aufklären. Mhm. 96 hat er dann mit der Kiste offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, 94. Also ich kriege gerade das Zeichen, das war 94. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, aber immerhin, ich glaube, wann waren die Gypsy Kings aktiv? Das weiß ich gar nicht mehr.
Auch um die Ecke, 90er, Mitte ja. 90er.
Okay, also jedenfalls freut mich, dass er damit Erfolg hatte. Das wäre jetzt, also ich kannte es nicht und müsste mir mehr anhören, um das konkret bewerten zu können. Für mich, aber ich fand es so als Anreger schon mal ganz interessant.
Ja, ich auch, ja. Also den Gypsy Kings Sänger, der ja Franzose ist, wie wir jetzt wissen, habe ich zum Schluss wiedererkannt. fetter Sound, irgendwie dramatisch alles, Stierkampf, aber mir fehlt auch hier zu viel Wissen, um das auf eine sichere Schiene zu bringen. Ich müsste auch den Song mir noch länger und genauer anhören, aber es ist auch sehr wehmütig und wahrscheinlich ein sehr ernstes Thema eben auch. Ich werde mir den Song mal ganz anhören, um noch einen besseren Eindruck zu bekommen.
Genau, also wie wir ja im Vorfeld jetzt schon gehört haben, ein Song, der jetzt den Stierkampf nicht verherrlicht, sondern eher im Gegenteil.
Genau.
So.
Genau. Ja, wir haben einen haben wir noch. Dann ist die 6 voll. Ich gehe wieder zurück zu meinem Musikprojekt, dem Minnesota Beatle Projekt, und komme mit einem Song, der gar kein Beatles-Song ist. Er ist nie als Beatles-Song erschienen, sondern er ist nur als Escher-Demo-Version erschienen. Sagen dir die Escher-Demos was?
Nein.
Ah, okay.
Du sprichst mit jemandem, der eher das Frühwerk der Beatles
kritisiert. Darauf wollte ich kommen, genau, das merkt man jetzt auch. Die Escher-Demos, allerdings auch für fortgeschrittene Beatles-Fans nicht unbedingt ein Begriff. Das sind Demos, die im Rahmen des Weißen Albums entstanden sind und die erst viele Jahrzehnte später überhaupt veröffentlicht worden sind. Es gab immer nur Gerüchte um diese Alben, wo die Beatles einen Großteil der Weißen Albumsongs mit akustischer Gitarre auf dem Mehrspurrekorder eingespielt haben. So, und um diesen Song geht es jetzt. Es ist einer von diesen Songs, von dem ich dich dann raten lasse, was dann später daraus geworden ist. Er ist nicht als Beatles-Song erschienen, sondern auf einer der Solo-Alben danach und da doch relativ bekannt geworden. Aber vielleicht weiß ja unser Jim da nicht Bescheid, um was es geht. Wir hören rein in den Song Child of Nature.
On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. Oh my, I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in your eyes as I fade.
Das war übrigens Mason Jennings. Sagt dir das was? Hast du ihn wiedererkannt?
No.
Hast du nicht wiedererkannt? Okay, ja, gut.
Also jetzt kann man sich streiten, von wem ist es? Es ist ja McCartney, es ist Harrison, ich tippe auf Lennon.
Ja, sehr gut, ja.
So.
Es ist einer der wenigen großen Songs, die er nach den Beatles noch gebracht hat, produziert hat. Das ist auf dem Imagine-Album und es heißt Jadis Guy.
Oh, okay.
Kennst du das?
Ja, ich kenne das.
Ja.
Aber also man merkt auch, dass man den Song kennt,
ja,
aber man hat starke Probleme, es vor Ort.
Genau, der Text ist ganz anders, aber die Melodie und der Songaufbau ist gleich. Ja. Fand ich sehr spannend, dass sich der Mr. Jennings dazu entschieden hat, eine inoffizielle Version eines Beatles-Songs zu nehmen, der später als John Lennon-Song weltbekannt geworden ist. Und ja, das war so mein Abschluss über dieses sehr süße, tolle Beatles-Minnesota-Projekt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen neugierig machen. Ich werde auch noch eine Playlist, ich habe eine Playlist gebastelt, wo die ganzen Sampler drin sind, und die werde ich noch drunter klatschen unter die Shownotes. Und ganz zum Schluss noch der Hinweis: im Oktober, für die John Lennon-Fans, wird es einen neuen John Lennon Big Package geben, und zwar heißt das Power to the People. Also in dem Großpaket für viele hundert Euro sind
Power to the Money, ne?
Power to the Money sind 9 CDs drin, drei Blu-ray drin. Ich weiß nicht, was da alles drauf ist. Es geht um sein Album Sometime in New York City, 1972 erschienen. Das ist ein Studio- und ein Live-Album, ein Doppelalbum. Und alle John Lennon-Fans dieser Welt sagen ganz eindeutig, das ist mit Abstand das schlechteste John Lennon-Album, was er je gemacht hat. Und da gibt es jetzt, also alles, was wir nicht brauchen, das ist ja sehr böse von mir, ich weiß. Jean Ono Lennon hat das kuratiert und zusammengestellt und du wirst mit zig Demo-Versionen und Live-Versionen zusammengehauen. Es gibt auch eine Aufnahme mit Frank Zappa, glaube ich, oder so. Ich bin mal gespannt, ich glaube nicht, dass wir es brauchen, aber da wir jetzt über John Lennon reden und der Oktober ist nah, dachte ich, kann ich das kurz erwähnen. Wird übrigens veröffentlicht in Angedenken zu seinem 85. Geburtstag, den er gehabt hätte.
Oh, krass. Da hat man ja auch nicht auf dem Schirm, dass der Mann jetzt auch nicht mehr 20 wäre. Ne?
Ja, ja.
So, ja, vielen Dank, Raul, auch für deine Soundbeispiele. Und dann sind wir für diese Sendung durch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören können. Also wenn ihr wieder zuhört, um genau zu sein. Und ich bedanke mich bei Raul.
Gerne.
Bei Stefan, abwesenderweise, aber diesmal mit zwei Songs dabei. Und sagen, ja, gute Zeit, gute Woche. Auf bald. Tschüss.
Tschüss.
Yeah. Yeah. Also, was hören wir jetzt? Stopp, da muss noch der Jingle kommen.
Nee, den Jingle haben wir doch gehört. Den Jingle?
Der war noch, echt?
Ja, der war nur überdeckt von Gold.
Entschuldigung, ich bin völlig weggeflasht. Der schneid die Scheiße bitte raus.
Okay.
Ich bin komplett verstrahlt. Ja, okay, ja. Alles klar.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.